SWR 2 Lesenswert Magazin.
Heute mit Anja Höfer und mit Musik von der schwedischen Band Chor.
Whenever there is you to hold my hand, I find a way to be true and change my plan. So whenever there is you, when there is you.
Musik aus Schweden von Coop und dem Album Coop Islands. Und in Schweden wohnt auch dieses sommersprossige Mädchen, das auf keinen Fall erwachsen werden will.
Feine kleine krumme Luz, lass mich niemals werden, Gruß.
Pippi Langstrumpf feiert zwar in wenigen Tagen ihren 75. Geburtstag, aber sie ist dank Krumelus-Pillen für immer jung. Das stärkste, schlagfertigste und reichste Mädchen der Welt. Ein Thema heute im SWR 2 Lesenswert Magazin. Außerdem geht's um die, die gerade in der Krise besonders, aber auch sonst den Laden am Laufen halten. Um die Nacht- und Notdienstarbeiter, die Lieferanten und Verkäuferinnen und viele mehr. Arbeit heißt der Roman von Thorsten Nagelschmidt, unser SWR2-Buch der Woche. Und jetzt gleich sprechen wir über eins der ersten Bücher direkt zur Corona-Krise. Trotzdem von Ferdinand von Schirach und Alexander Kluge.
There is you to hold my hand. I find a way to be true and change my plan. Whenever there is you.
Die Abstandsregeln werden im Großen und Ganzen eingehalten und auch die Masken werden angezogen. Trotzdem, das Rumoren gegen die staatlichen Schutzmaßnahmen in Zeiten von Corona wird lauter in Deutschland. Freiheit und Sicherheit. Zwei große Güter, die gerade sehr behutsam gegeneinander abgewogen werden müssen. Die Diskussion bewegt auch den Filmemacher und Autor Alexander Kluge und den Schriftsteller Ferdinand von Schirach. Beide sind auch Juristen. Sie haben am 30. März kurz nach dem Lockdown im sicheren Abstand von rund 800 Kilometern ein Skype-Gespräch miteinander geführt. Das Ergebnis ist das kleine Buch Trotzdem, eine Art Gesprächsprotokoll bei Luchterhand als E-Book erschienen und ab morgen auch in gedruckter Form erhältlich. Ein Dialog zur gegenwärtigen Corona-Krise, aber auch ein Gespräch, das weit ausholt und in die Geschichte zurückschaut. SWR-Literaturchef Frank Hertwig. Für mich war das nochmal ein ganz anregender Schnellkurs in Demokratie, Freiheit und Grundrechte. Wie hast du diesen Corona-Schnellschuss gelesen?
Ganz ehrlich gesagt, wirklich auch als Schnellschuss. Also sie haben ja zwei Gespräche geführt, eins morgens, eins nachmittags. Aber ich habe schon den Eindruck, sie haben es auch ein bisschen aufgemotzt. Es gibt sehr lange Thukydides-Zitate, Peloponnesischer Krieg. Da ist man nicht ganz sicher, ob sie das auch wirklich alles auswendig können. Aber ich fand es auch ein sehr anregendes Buch.
Ja, die Diskussion zwischen den beiden zeigt, wie schwierig solche Abwägungsprozesse in extremen Situationen wie der jetzigen sind. Welche Haltung liest du bei den beiden raus, wenn es um die Einschränkungen gerade von Freiheitsrechten geht?
Also ich glaube, Sie sind sehr zurückhaltend. Also Sie sind jetzt nicht, gehören nicht zu der Fraktion, die Freiheit, Freiheit schreien, sondern sind sehr verständnisvoll. Sie versuchen, die Maßnahmen zu beschreiben, die es gibt. Haben sie einen legitimen Zweck? Sind sie geeignet? Sind sie erforderlich? Sind sie angemessen? Das sind ja die typischen Kriterien. Ich finde bei dem Wort angemessen immer die Problematik, dass sich an den Stellen dann die Juristen auch in Epidemiologen und Virologen verwandeln, weil man natürlich immer sagen muss, angemessen zu was? Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die Juristen da nicht sozusagen echte juristische Probleme noch aufzeigen. Das können sie ja sein, sind die Maßnahmen, mit denen er damals am Anfang im Infektionsschutzgesetz Jens Spahn ausgestattet hat, nicht zu weitreichend. Das gab es am Anfang mal in der Diskussion. Aber ich glaube, die Juristen sind da erst noch am Warmlaufen, wenn es ums juristische Handwerkszeug geht, um die Corona-Krise zu beschreiben.
Und Schirach outet sich ja auch als Merkel-Fan in dem Buch, zumindest jetzt gerade in der Krise.
Ja, das ist, glaube ich, auch der Grund, warum die Juristen nicht in größerer Aufregung sind. Das ist auch mein Eindruck, weil man natürlich bei Angela Merkel nicht das Gefühl hat, sie wollte ihre Autorität oder ihre neuen Möglichkeiten ausnutzen. Sie ist kein kommissarischer Diktator, sondern sie ist einfach ein freundlicher Politiker. Und das beruhigt, glaube ich, uns alle und es beruhigt auch die Juristen. Und dann kommt noch was dazu, was von Schirach ganz gut beschreibt, wie sozusagen das wissenschaftliche Denken auch noch mehr in die Politik einkehrt. Es ist ganz klar, man kann jetzt nicht entscheiden auf lange Strecke hin, sondern man muss immer reflektieren. Also Versuch und Irrtum sind dann Kriterien, die plötzlich auch in der Politik aufschlagen. Das sieht man auch, dass Angela Merkel damit sehr seriös umgeht und es beruhigt dann auch doch nochmal uns alle.
Und es geht sehr konkret auch um die ethischen Dilemmata, die die Corona-Krise jetzt verursacht.
Ja, es geht da immer um diese berühmte Triage, die haben die Franzosen im Ersten Weltkrieg erfunden. Es ging einfach darum, welche Mittel hat man zur Verfügung, um Menschenleben zu retten. Und man konnte nicht alle Menschenleben retten und musste dann überlegen, wen lässt man sterben. Aber Ferdinand von Schirach, muss man sagen, ist an der Stelle auch mehr Dramaturg und Tragödienschreiber denn Jurist, weil er spitzt es dann gleich wieder zu. Er sagt, es gibt eine 92-jährige Dame, die hat gute Aussichten zu überleben, aber ein 21-Jähriger hat nur 25% Aussichten und dann stellt er gegenüber Lebenserwartungen und Überlebenschancen. Und das ist so eine typische Schirachsche Zuspitzung, die, glaube ich, für den juristischen Normalfall eher weniger bringt, aber für die Bühne sehr viel. Und ich denke, auch im Herbst wird ja ein Theaterstück von ihm kommen, Gott, und da wird es genau um diese Problematik gehen.
Ferdinand von Schirach und Alexander Kluge holen dann im Gespräch auch weit aus bis zu den Ursprüngen von Demokratie und Freiheit. Es geht um Thomas Hobbes und seinen Leviathan, den Aufklärer John Locke, das Erdbeben von Lissabon und die Theodizee-Frage. Also die Frage nach einem gütigen Gott angesichts des Übels in der Welt bis zu dem Staatsrechtler Karl Schmitt und den Notstandsgesetzen. Manchmal dachte ich so, okay, hier breiten jetzt zwei Klassenbeste ihr breites Wissen aus. Aber irgendwie ist das auch ganz schön und anregend, sich das alles in dieser Krise nochmal zu vergegenwärtigen. Woher kommen diese grundlegenden Rechte, um die wir gerade wieder ringen, oder?
Ja, ich möchte jetzt nicht der dritte Klassenbeste sein, das ist immer so ein bisschen, aber es ist schon sehr interessant, Sie spannen da einen weiten Bogen. Sie setzen an schon bei Gregor dem Siebten und Heinrich dem Vierten, vielleicht erinnert man sich noch aus der Schule dran, der berühmte Investiturstreit, es geht um das Einsetzen der Bischöfe, die damals auch immer noch weltliche Fürsten waren, das heißt, das war machttechnisch sehr relevant und Gregor der Siebte, der Papst, wollte die einsetzen und Heinrich der Vierte wollte die natürlich qua Tradition auch einsetzen und diesen Machtkampf hat Gregor der Siebte gewonnen und es geht für von Schirach und Kluge, die sagen, das ist jetzt das erste Auseinandertreten von Kirche und Staat, was sehr wichtig war, um monolithische Blöcke zu relativieren. Und dann schreiten sie in der Geschichte nach vorne. Sie erzählen von Montesquieu, unserem großen Theoretiker der Gewaltenteilung vom Geist der Gesetze und von John Locke, du sagtest das bereits. Aber das eigentlich Interessante ist, glaube ich, die Grundfrage, nämlich wie beeinflussen Krisen das Denken? Und hier gibt es so zwei Scharniere. Es gibt Krisen, die eher auf die Freiheit hinweisen und es gibt Krisen, die eher dann zum Sicherheitsdenken führen. Und das ist, glaube ich, der eigentliche Hintergrund, warum Sie das Ganze erproben. Ich kann mal ein Beispiel nennen. Sie beginnen mit Boccaccio, Decamerone. Da gehen Sie nicht weit genug, weil das Decamerone kann man natürlich super lesen als einen Text, der ist nach der Pest 1348 in Florenz geschrieben. Da gehen 10 junge Menschen auf ein Landgut in der Nähe von Fiesole und die Pest hat im Prinzip den Staat zerstört oder die staatlichen Regierungsformen. Die Pest hat die Kirche zerstört und jetzt sitzen die da und fangen an, sich Geschichten zu erzählen. Und das Interessante ist, glaube ich, dass es da nicht nur darum geht, dass die Literatur Trost spendet, sondern dass die Literatur quasi ausprobiert, wie man eine Gesellschaft künftig entwickeln könnte. Also es geht ja immer um Paarbeziehungen, es geht um Paare, es geht um Sex. Das sind alles Themen, von dem her die neue Gesellschaft gebaut werden soll. Also ohne Gott, ohne Staat, einfach vom Paar her. Und das finde ich ein sehr, sehr radikales Beispiel und auch ein sehr interessantes. Und dann schreiten sie noch durch die Geschichte durch. Es gibt das berühmte Erdbeben in Lissabon 1755. Voltaire, der große französische Philosoph, war dadurch religiös total desillusioniert und es war klar, es wird nur noch eine Philosophie geben können ohne Gott. Und da ist für Alexander Kluge und Ferdinand von Schirach sozusagen die Geburtsstunde der Aufklärung. Also hier führt die Krise zu mehr Freiheit. Und als Gegenmodell haben sie da noch in petto Tom Hobbes, der quasi aus der Krise des englischen Bürgerkriegs eher die Sicherheitskarte zieht und den großen Leviathan entwickelt, also diese große Staatsmaschine, in der alle Menschen integriert sind und bei der es eigentlich kein Außen gibt. Und Carl Schmitt taucht da auch auf, der aus der Krise der Weimarer Republik sich eben den Nazis an den Hals wirft. Also das ist die andere Seite, die Sicherheitsseite. Und die zwei Seiten werden, glaube ich, in diesen schönen Kapiteln und spannenden Kapiteln gegeneinander ausbalanciert.
Ich fand das Gespräch auch sehr schön, wenn die beiden sozusagen persönlich werden, wenn Schirach sagt, wie sehr er das Café als Schreibort vermisst und wenn sich beide so an das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit in ihrer Kindheit erinnern. Das fand ich auch ganz schöne Passagen.
Ja, das hat mir auch sehr gut gefallen. Man muss bei Alexander Kluge natürlich bedenken, das war das Kriegsende. Also das war jetzt nicht gerade eine Phase von Friede, Freude, Eierkuchen. Und Ferdinand von Schirach, er erzählt ja sehr schön, wie er im Internat war und da lag er immer auf der Mauer und hat runtergeguckt. Und das ist der Zustand, den er auch im Café und überall versucht wieder einzunehmen, indem er nämlich ein Beobachter ist, aber gleichzeitig auf der anderen Seite Mitgefühl hat für die Person, die er beobachtet.
Und am Ende denkt Ferdinand von Schirach nochmal groß und meint jetzt, wo Europa wieder so fragil und partikular ist und zerfällt, jetzt doch wäre gerade der Zeitpunkt für eine europäische Verfassung, dachte ich, kühner Gedanke.
Ja, er sagt auch selber, dass er da jetzt eher, vielleicht, dass es ein bisschen naiv klänge, aber er glaubt auch, dass die Globalisierung jetzt durch die Krise etwas zurückgeführt würde. Er hofft, dass die Menschenrechte jetzt über die wirtschaftliche Logik reüssieren. Also was ich als noch mitgelesen habe, war eine Art Plädoyer für den menschenfreundlichen Denker, für den menschenfreundlichen Intellektuellen. Das ist so eine Art Grundierung des ganzen Gesprächs. Also wir haben ja gerade die Namen gehabt. Tom Hobbes auf der einen Seite, Carl Schmitt auf der anderen, Voltaire zum Beispiel, Montesquieu. Und er hofft und Kluge und Schirach sind ja beides auch so Typen, dass sich die Intellektuellen menschenfreundlich zeigen, nicht schwarzgallig, nicht schwarzseherisch und nicht zynisch. Und das ist, glaube ich, das, was das ganze Gespräch auch grundiert.
In ihrer Einschätzung der Krise und auch der Zeit danach sind die beiden ja sehr ambivalent. Sie sprechen vom Strahlenden und vom Schrecklichen. Wie liest du das Buch? Eher optimistisch oder pessimistisch?
Es klingt, glaube ich, sehr optimistisch und es ist eigentlich das Schöne dabei. Also es ist nicht so, dass das ein quasi denkfauler Optimismus ist, sondern sie versuchen eben im Buch auch nachzuweisen, dass es zu Recht Optimismus gibt. Wir haben Erkenntnisfortschritte, wir haben Stufen der Aufklärung, wir haben das alles erreicht und warum soll es in Zukunft nicht auch weitergehen?
Vielen Dank. Mit dem SWR-Literaturchef Frank Hertwig sprach ich über Trotzdem, das ganz aus dem Moment entstandene Gesprächsbuch zur Corona-Krise von Ferdinand von Schirach und Alexander Kluge, erschienen bei Luchterhand. Thorsten Nagelschmidt, 1976 in Rheine geboren, nannte sich früher Nagel und war Sänger und Gitarrist der Punkband Muff Potter, benannt nach einer Figur aus Mark Twains Roman Die Abenteuer des Tom Sawyer. Ein Faible für Literatur gab's bei Nagel also schon früh. Musik macht er immer noch, aber inzwischen schreibt er auch. 2007 erschien sein Debüt mit dem schönen Titel »Wo die wilden Maden graben«. Jetzt ist sein vierter Roman herausgekommen. »Arbeit« ist ein beeindruckender Großstadtroman über das nächtliche Berlin, der von denen erzählt, die die Hardjobs machen. Die Notfallsanitäter, Lieferantinnen, Polizisten, Taxifahrer und Verkäuferinnen. Ohne die in unserer Gesellschaft nichts laufen würde. Unser SWR2-Buch der Woche. Ulrich Rüdenauer stellt es vor.
Der Mythos Berlin ist in den letzten Jahren ein bisschen verblasst. Inzwischen ist auch in der Partyzentrale Europas die kapitalistische Normalität eingezogen und die Immobilienspekulanten haben auf ihrem Raubzug fette Beute gemacht. Manche Stadtteile wie Mitte oder Prenzlauer Berg sind inzwischen durchhomogenisiert. Eine kaufkräftige, relativ junge Mittelschicht hat sich hier breit gemacht. Und doch hält sich das Bild vom hedonistischen Berlin weiterhin hartnäckig. Arm, aber sexy. Aus der ganzen Welt strömen sie herbei, um die Nacht zum Tag zu machen. Zumindest war das so in Prä-Corona-Zeiten. Der Musiker und Autor Thorsten Nagelschmidt ist vor 15 Jahren in die Hauptstadt gekommen, weil man sich damals hier noch, anders als in anderen Großstädten, eine Wohnung leisten konnte.
Als ich nach Berlin gezogen bin, da hieß es schon so, ja, in Berlin, da arbeitet keiner, da feiern alle nur. Und das fand man dann so ein bisschen lustig. Das spielte natürlich auf die noch vergleichsweise günstigen Mietpreise an. Aber natürlich war das damals auch schon sehr verkürzt gedacht. Und das sagt natürlich auch viel über Leute aus, die so daherreden, dass viele Menschen natürlich überhaupt keine Wahrnehmung dafür haben, was gearbeitet werden muss, damit sie sich dieses schöne Feierleben halt leisten können.
Thorsten Nagelschmidts neuer Roman Arbeit handelt nicht von jenen, die im Strobolicht tanzen, von den Feiernden und DJs, den Bohemias und schlaflosen Künstlern, auf die in den letzten Jahren oft genug die Scheinwerfer der internationalen Presse und auch der Gegenwartsliteratur gerichtet waren. Vielmehr begleitet er jene, die dafür sorgen, dass das Nachtleben Berlins überhaupt stattfinden kann. Menschen, die sich aus Geldmangel und ihrer Jobs wegen die Nächte um die Ohren schlagen müssen oder von der Schlaflosigkeit auf die Straße getrieben werden. Man könnte auch sagen, von jenen Dienstleisterinnen und Dienstleistern, die gerade in diesen merkwürdig gedimmten und von der Pandemie bestimmten Zeiten den Betrieb am Laufen halten. Wir begleiten einen Taxifahrer durch seine Nachtschicht, wir begegnen Sanitätern und Polizisten oder einem Angestellten im Hostel, aber eben auch Türstehern und einen Drogendealer. Vom ersten Corona-Roman zu sprechen, wie es das auf Pointen zielende Feuilleton bereits getan hat, wäre allerdings eine unangemessene Reduzierung dieses kaleidoskopartigen, vielschichtigen Berlin-Romans. Nicht nur, weil das Buch abgeschlossen war, bevor die Viren sich in Körper und Bewusstsein breitmachen konnten. Jede und jeder in diesem Buch hat seine eigene, weit in unsere gegenwärtigen Gefühlsökonomien eindringende Geschichte. Und viele handeln von geplatzten Träumen und der Sehnsucht nach einem anderen Leben, die viel mit der krisenhaften Zeit, aber erst einmal nichts mit einer zugespitzten Krise wie der aktuellen zu tun haben.
Ich habe in meinem erweiterten Bekanntenkreis einfach rumgefragt nach bestimmten Berufsgruppen. Dann hatte mich mal nach einer Lesung jemand angequatscht, der wollte eine Signatur in einem Buch haben und hat mir erzählt, er ist Polizist. Das ist schon 8 Jahre her oder so. Da habe ich gedacht, oh, ein Polizist aus Berlin, den kann ich bestimmt noch mal gebrauchen und habe ihm nach seinem Kontakt gefragt und habe den dann tatsächlich noch in so einem alten Tagebuch wiedergefunden und über den dann halt andere Polizisten kennengelernt und immer mehr Leute.
Nagelschmidt ist bei der Recherche für seinen Roman wie ein Reporter vorgegangen. Er hat sich sogar ganz Günter Wallraff-mäßig undercover als Hostelportier oder Türsteher betätigt. Und er hat viele und ausführliche Interviews geführt.
Dann habe ich auch wirklich Leute einfach angequatscht. So, das ist halt für mich auch ja interessant, spannend, teilweise auch sehr unangenehm gewesen. Also es ist, entspricht überhaupt nicht meinem Naturell, Leuten auf den Sack zu gehen und irgendwie immer wieder sie zu fordern und immer wieder noch mehr zu wollen und so. Das ist mir total unangenehm und ich musste das hierfür aber machen und habe dabei halt auch gemerkt, so egal wie unangenehm das jetzt war, ich komme abends mit so einem Sack an Input nach Hause und habe gedacht, zum Glück habe ich das gemacht. So, vielleicht hat mich das auch tatsächlich, diese Arbeit an diesem Buch oder bestimmt sogar wirklich verändert.
Thorsten Nagelschmidt gelingt etwas, was selten ist. Einerseits nimmt er die herrschenden Klischees durchaus ernst, andererseits unterläuft er sie mit seinen Geschichten immer wieder. Nie hat man das Gefühl, das gesammelte Material würde die Handlung erdrücken. Es sind die kleinen Details, die wechselnden, oftmals rauen Sounds, die seinen Roman zu etwas Besonderem machen. Die verschiedenen Episoden sind raffiniert miteinander verschränkt, ohne dass aufdringliche Bezüge geschaffen würden. Wie es Robert Altman in seinem Film Shortcuts gelungen ist. So erzählt er etwa von Marcella, die aus Kolumbien stammt, Essen ausliefert, also einen jener miesen, schlecht bezahlten Jobs verrichten muss, die Christoph Bartmann einmal unter dem Titel »Rückkehr der Diener« als Auswuchs einer spätkapitalistisch-digitalen Ökonomie beschrieben hat.
Alle zwei Wochen trug sie sich über die App für ihre nächsten Schichten ein und jeden Montag bekam sie eine E-Mail mit ihren wöchentlichen Performance-Daten. Und alles in allem mochte sie ihren Job. Mit einem echten Menschen hatte sie bei der Firma noch nie gesprochen, was sie als durchaus angenehm empfand. Aber von einer Maschine angerufen zu werden und Befehle erteilt zu bekommen, what the fuck?
Gleichwohl wird Marcella nicht als Opfer der Verhältnisse dargestellt. Wie bei allen Helden in Arbeit gibt es jene Spannung aus Selbstverwirklichungssehnsucht und Desillusionierung, hedonistischem Impuls und erschöpftem Realismus. Zwischen diesen Polen schwankt der Roman und sprachlich erzeugt es ein fortwährendes Flimmern, auch weil die verschiedenen Szenen in sich funktionieren und zugleich Teile eines Panoramas sind, das sich nach und nach entfaltet. Zum Reiz dieses Buchs gehören auch die vielen locker eingestreuten literarischen Bezüge, etwa zu einem Großstadtroman wie Berlin-Alexanderplatz von Alfred Döblin, zu Autoren wie Reinhard Götz oder Rolf-Dieter Brinkmann, dessen Gegenwartsemphase und Zivilisationshass an einer Stelle ausgiebig paraphrasiert werden, oder zu einem anderen wichtigen Metropolenbuch.
Also ein ganz großer Einfluss war für mich Manhattan Transfer von John Dos Passos, weil ich das da phänomenal finde, wie so nebenbei das Werden dieser Stadt New York halt mit erzählt wird. Und ich habe mir tatsächlich am Anfang da auch viel abgeguckt. Diese Vielzahl an Figuren, die teilweise auch auftauchen und plötzlich wieder verschwinden. Also dann verschwindet irgendwie so eine vermeintliche Hauptfigur auf Seite 100 wieder und taucht nie wieder auf.
John Dos Passos' voluminöser Roman erzählt mehrere Jahrzehnte. Thorsten Nagelschmidt beschränkt sich auf eine Nacht.
Es ist Freitagabend, kurz nach 6. Die Sonne ist gerade untergegangen. In 12 Stunden wird sie wieder aufgehen, um genau 6:12 Uhr. Heute wird die Nacht genauso lang sein wie der Tag. Man spürt schon einen Hauch von Frühling.
Bemerkenswert ist, was er alles in diese Nacht hineinpackt, ohne sein Buch zu überfrachten. Arbeit ist ein Roman voller Abgründe und Nischen. Er feiert das Dunkle der Metropole, indem er den Überlebenskampf schildert, das Scheitern und die kleinen Momente des Glücks. Nagelschmidts Figuren treten auf und wieder ab. Manche begleitet man mehrere Stunden durch ihre Nacht, wie etwa den Taxifahrer Bederitzky, andere nur eine kurze Weile, wie Marcella. Und doch erhalten sie alle ein Gesicht, eine Geschichte, eine Gestalt. Jetzt, wo Berlin im Corona-Schlaf vor sich hindämmert und wir innehalten können, führt uns dieser wunderbare Roman umso deutlicher vor, wer eine Großstadt nicht nur in normalen Zeiten am Laufen hält.
Ulrich Rüdenauer über Arbeit, den Roman von Thorsten Nagelschmidt, erschienen bei S. Fischer. Alle Angaben zu unserem Buch der Woche gibt es auch online unter swr2.de.
So we are astray, there's nothing else to do. In another place, I see a different view.
Sie wusste schon immer, dass ihr das größte Stück vom Kuchen zusteht und zu ihrem 75. Geburtstag würde sie wahrscheinlich 3 gigantische Sahnetorten ganz alleine verputzen.
wie ich heiße? Bibilotta, Victualia, Rolgadina, Schokominza, Ephraims Tochter Langstrumpf.
Erzähl mir von Pippi Langstrumpf. Das bat die 7-jährige Karin ihrer Mutter Astrid Lindgren, als sie krank im Bett lag. Und Astrid Lindgren erzählte. 4 Jahre später, am 21. Mai 1945, schenkte Astrid Lindgren ihrer Tochter das Pippi-Langstrumpf-Manuskript zum Geburtstag. In diesem Jahr wird Pippi also stolze 75 Jahre alt, aber erwachsen geworden ist sie zum Glück nie. Sie hat ja Krummeluspillen. Und von den Kindern wird sie bis heute geliebt, auch von Ava, 4 Jahre alt.
Ich mag Pippi Langstrumpf so gerne, weil sie so viel Quatsch macht.
Da kommt eine, die den stärksten Mann der Welt einfach umschubsen kann, die ganz alleine mit Pferd und Affe in einer Villa lebt und die, dank einem Koffer voller Goldstücke, materiell völlig unabhängig ist. Vor Pippi waren Mädchen in der Regel sehr schöne, aber sonst doch recht hilflose Geschöpfe. Sie mussten von starken Prinzen aus Schlössern oder Türmen befreit werden. Manchmal waren sie auch ein bisschen garstig, dann mussten sie zur Strafe allerdings gleich Frösche küssen. Als Pippi Langstrumpf 1945 als Buch erscheint, beginnt eine Revolution in den Kinderzimmern. Bei Pippi gibt es keine Angst und so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg auch kein Leiden mehr. Pippi ist frei, glücklich, rotzfrech und herzensgut. Ein 9-jähriges Mädchen macht sich die Welt, wie sie ihm gefällt. Mehrere schwedische Verlage hatten das Manuskript zuvor abgelehnt. Die Sprache sei schlampig und vulgär, das Buch demoralisierend. Ein renommierter schwedischer Literaturkritiker fühlt sich an die Fantasie eines Irren erinnert. Zu wild, zu subversiv erscheint vielen Erwachsenen das kleine rothaarige Geschöpf, das sogar Polizisten um den Finger wickelt.
Halt sie fest, Frank! Jetzt machen wir kurz einen Prozess! So eine freche Keute!
Hey, hallo, wo wollt ihr denn hin?
Oh. Hör mal, Pippi, sei doch um Himmels Willen nicht so dumm. Du glaubst ja gar nicht, wie nett es in unserem Kinderheim ist.
Wirklich? Und da kannst du auch mit den anderen Kindern zur Schule gehen.
Ist das nicht schön?
Warum soll ich in die Schule gehen?
Damit du lesen lernst und rechnen. Multiplikation und so und das einmal eins.
Danke, ich werde gut ohne Multiplikation fertig. Und auch ohne einmal eins.
Ein Kind, das nicht mal zur Schule gehen will. Auch in Deutschland ist man skeptisch. 5 Verlage lehnen Pippi Langstrumpf ab. Bis der Hamburger Verleger Friedrich Oettinger 1949 in Stockholm auf das Buch aufmerksam wird und kurz darauf Astrid Lindgren persönlich kennenlernt. Es folgt eine lebenslange Freundschaft und eine Kinderbuch-Erfolgsgeschichte. In der Welt schreibt ein Kritiker im Jahr 1950:
Das Kind siegt auf der ganzen Linie. Ihm gehört die arglose Fantasie, die erst das Leben bunt und glänzend macht und die ermöglicht, was uns Erwachsenen so schwer fällt: das Land ohne Grenzen. Es ist die Internationale der Kinder. Pippi führt sie an.
Bis heute. Pippi Langstrumpf ist in 77 Sprachen übersetzt. Fast 9 Millionen Exemplare wurden weltweit verkauft. Ihre Botschaft und den Erfolg erklärte Astrid Lindgren selbst einmal so:
Wenn ich jemals beabsichtigt hätte, die Figur der Pippi zu etwas anderem als der Unterhaltung meiner jungen Leser dienen zu lassen, so wäre es dieses. Ihnen zu zeigen, dass man Macht haben kann, ohne sie zu missbrauchen. Denn von allen schweren Aufgaben des Lebens scheint mir das die allerschwerste zu sein. Überall wird Macht missbraucht. Jeder spielt sich als Herr auf, wo er kann. Das beginnt in der Kindheit und geht weiter bis zu denen, die Länder regieren. Pippi aber besitzt die Gabe, richtig damit umzugehen. Sie ist mächtiger als jedes andere Kind auf der Welt und wäre durchaus imstande, eine Schreckensherrschaft über die Kinder und Erwachsenen ihrer Umgebung auszuüben. Aber tut sie das? Oh nein, sie ist einfach nur freundlich, hilfsbereit und großzügig. Und drastische Maßnahmen ergreift sie nur, wenn es unbedingt notwendig ist. Pippi ist auch ein Despot, aber sie ist der Herrscher mit den guten Absichten. Kinder träumen insgeheim von Macht. Im Vergleich mit den Erwachsenen sind sie jedoch immer im Nachteil. Und das verkehrt ihre Wunschträume in Träume der Macht. Pippi befriedigt diese Kinderwünsche. Und hier, glaube ich, steckt die Erklärung für ihre Beliebtheit.
Dass Pippi ein Mädchen ist, ist wohl eher Zufall. Aber das macht die Botschaft von Astrid Lindgren noch sympathischer. Ihre Bücher sind völlig unideologisch. Es gibt nichts, wogegen sie ankämpfen. Pippi ist von Anfang an gar nicht benachteiligt. Sie ist ganz selbstverständlich schon längst im Besitz der Macht, als sie auftaucht. Sie ist einfach da, frei, glücklich und ein bisschen anarchistisch. Ein starkes Mädchen, das den feministischen Subtext gar nicht nötig hat. Vielleicht ist Pippi als eine der wenigen Kinderbuchheldinnen deshalb auch bei Jungs so beliebt. Als Ikone weiblicher Stärke wurde sie später natürlich auch gefeiert. Für Michelle Obama zum Beispiel zählt Pippi Langstrumpf zu den prägenden Figuren ihres Lebens. Und auch die 6-jährige Mathilda kann sich bestens mit ihr identifizieren.
Ich finde gut, dass sie sich nicht einschüchtern lässt, dass sie lustig ist, dass sie einfach so ist, wie sie sein möchte. Sie ist großzügig und stark und sehr, sehr lustig.
Wenn man heute in die Kinderabteilungen von großen Bekleidungsketten geht, dann sieht man zwar überall Elsa, die Eiskönigin, auf den Kleidern prangen, die übrigens auch übermenschliche Kräfte hat, ohne Eltern und rettende Männer auskommt und ein Pferd besitzt, aber gleich daneben hängen die T-Shirts mit dem Pippi-Langstrumpf-Aufdruck. Und kann es ein Zufall sein, dass gerade ein bezopftes Mädchen aus Schweden den Mächtigen der Welt sehr selbstbewusst und kämpferisch entgegentritt, wenn es um das Weltklima geht? Feiern wir also Pippi mit viel Sahnetorte. Im Oettinger Verlag ist gerade das sehr schöne und aufwendig gestaltete Coffee-Table-Book Heldin, Ikone, Freundin erschienen, das viele bekannte Stimmen von Pippi-Freundinnen und Freunden aus der ganzen Welt versammelt und alles über das Phänomen Pippi Langstrumpf erzählt. Das Pippi-Langstrumpf-Thema hier verjazzt vom Ensemble Trionada. Katja Apekina. Der Name ist hier noch nicht allzu bekannt, den sollte man sich aber merken. Die Autorin hat russische Wurzeln, ist in den USA aufgewachsen und hat 2018 ihren ersten Roman vorgelegt. Jetzt ist er auf Deutsch erschienen unter dem Titel »Je tiefer das Wasser«. Er ist so ziemlich das Gegenteil von dem, was man normalerweise einen Familienroman nennt, auch wenn es um eine Familie geht. Und um die zerstörerische Kraft der Kunst. Packend und im guten Sinn verstörend war die Lektüre für meine SWR2-Kollegin Theresa Hübner. Ein Buch, das einen extremen Sog entwickelt und einen so schnell nicht loslässt, meint sie.
Es gibt Bücher, in die taucht man ein und dann schwappen sie gnadenlos über einem zusammen wie Wellen im Sturm. Und der Sog ist so heftig, dass man kaum Luft kriegt und nicht sicher ist, ob man je wieder auftauchen wird. So ein Buch ist »Je tiefer das Wasser« von Katja Apekina. Ein intensives und gnadenloses Debüt, das, so viel vorweg, sicher genauso viele Leser und Leserinnen anspricht, wie es abstößt. Und zwar aus den gleichen Gründen. Die wichtigsten Stimmen gehören Edie und May, zwei Schwestern, die in einem kleinen Ort in Louisiana aufwachsen, bis zu dem Tag, an dem ihre psychisch labile Mutter Marianne in die Psychiatrie eingewiesen wird, weil sie versucht hat, sich zu erhängen. Gefunden hat sie die 16-jährige Edie.
Meine Mutter. Ihr lila Gesicht, das wirre Haar, die über dem Boden zuckenden Füße. Eine gelbe Pfütze auf dem Linoleum.
Nach dem Selbstmordversuch der Mutter kommen Edie und ihre jüngere Schwester May nach New York zu ihrem Vater Dennis Lomack. Sie kennen ihn kaum, denn er hat die Familie verlassen, als die Schwestern noch klein waren. Jetzt ist er ein berühmter Schriftsteller, eine Kulturikone, wie May es formuliert. Der Vater scheint die verlorenen Jahre wieder gut machen zu wollen. Doch Edie will davon nichts wissen, lehnt alle Annäherungsversuche ab. Sie ist davon überzeugt, dass ihr Vater ihre Mutter in der Beziehung psychisch missbraucht hat und letztlich für ihre Geisteskrankheit verantwortlich ist.
Es stimmt, was Mom immer sagt. Er mag seine Vögelchen mit gebrochenen Flügeln, sage ich. Aber May hört nicht zu.
May, die zweite Schwester, will nicht zuhören. Sie genießt es, endlich bei ihrem Vater leben zu dürfen, weg von der fragilen Mutter, die jahrelang zwischen Depression und Psychose pendelte. May will einen Neuanfang in New York und von ihrem alten Leben mit der exzentrischen, übergriffigen Mutter nichts mehr wissen.
Ich musste so weit wie möglich von ihr wegkommen, sonst hätte sie mich verschlungen. An dem Tag, als sie sich an dem Balken in der Küche aufhängen wollte, lag ich auf dem Fußboden in meinem Zimmer. Wahrscheinlich wusste ich, was sie vorhatte, aber ich hielt sie nicht auf.
Ihr berühmter Schriftstellervater erscheint May wie ein Retter, eine Lichtgestalt. Sie begeistert sich für die neue New Yorker Welt, die er ihr zeigt. Theater, Ausstellungen. May will nie wieder nach Louisiana zurück. Die beiden Schwestern entfremden sich voneinander und während Edie bald auf eigene Faust nach Hause fährt, bleibt May in New York. Von da an verfolgt der Roman die beiden Schwestern getrennt voneinander. Edie in Louisiana, die ihre Mutter aus der Psychiatrie holen will, und May in New York, wo sie ihrem Vater, der in einer Schreibblockade steckt, immer näher kommt und schließlich zu dem wird, was Jahrzehnte zuvor ihre Mutter Marianne schon für ihn war, seine Muse beim Schreiben.
In jenem Frühling war Dad das Einzige, was für mich zählte. Ich wollte ihm nur gefallen. Ich wollte ständig seine Aufmerksamkeit. Wenn seine Gedanken bei Mom waren, und das waren sie oft, dann wurde ich eben Marianne. Manchmal redete er mit mir, tief in Gedanken versunken, und ich antwortete ihm als Mom. Ich ging zu ihm, zündete ihm seine Zigarette an und saß auf seinem Schoß, bis er wieder anfing zu tippen. Wenn Dad mich nicht ansah oder an mich dachte, hatte ich das Gefühl, es gäbe mich nicht.
Zwischen May und ihrem Vater Dennis entwickelt sich eine wahnhafte Beziehung und auch wenn es nie wirklich zu sexuellen Handlungen kommt, so klingt doch alles sehr nach Inzest und psychischer Manipulation. May driftet ab, verliert sich, wird zum künstlerischen Werkzeug ihres Vaters. Der vereinnahmt sie komplett, damit er schreiben kann. Das Ganze scheint eindeutig. Ein charismatischer, aber manipulativer Künstlertyp zieht seine Tochter genauso in den Abgrund, wie er es mit ihrer Mutter vor Jahren schon einmal getan hat. Schuldfrage geklärt. Oder? Nein, so einfach macht Katja Apekina es ihren Lesern nicht. Neben May und Edie lässt sie noch andere Stimmen zu Wort kommen. Frühere Geliebte und Freunde von Dennis Lomax, eine Studentin und andere. Und plötzlich ist nichts mehr klar. Rose, Dennis' Schwester zum Beispiel, ist tief von der Unschuld ihres Bruders überzeugt. In ihren Augen ist Marianne die Schuldige.
Sie behauptete, Dennis nutze sie aus. Herrgott nochmal, Danny hat sie gerettet, indem er sie geheiratet hat. Nennt man das Ausnutzen? Er hat sie über alles geliebt. Und sie hat ihn fertig gemacht. Sie hat ihn zermürbt und fertig gemacht. Eine Hexe und ein Miststück.
Multiperspektivisch zu erzählen, ist ja schon lange eine beliebte Technik aktueller Autorinnen, aber Katja Apekina beherrscht sie vollendet. Gekonnt arbeitet sie mit Zeitsprüngen. Sie lässt Edie durchgehend tagebuchartig im Präsens über das Schicksalsjahr 1997 berichten. May dagegen blickt als erwachsene Frau auf die Ereignisse zurück. Dazu gibt es immer wieder Rücksprünge in die späten 60er, als Dennis und Marianne sich kennenlernten. Dennis war in der Bürgerrechtsbewegung gegen die Rassentrennung aktiv. Die Erfahrungen verarbeitet er in seinem ersten Bestseller und schlachtet private Details früherer Weggefährten aus, was ihm sein ehemaliger Freund Fred nicht verzeihen kann. In seinen Augen ist der Schriftsteller ein emotionaler Vampir.
Ich weiß, es klingt blöd, aber das macht mich heute noch stinksauer. Als ich zur letzten Manuskriptseite kam, war ich nur schockiert. Nach der Veröffentlichung des Buches galt seine Version der Bewegung als Evangelium. Er wurde berühmt. Und in jeder Seite steckt Marianne's Blut.
Die verschiedenen Figuren tragen nach und nach die Geschichte zusammen, aber es entsteht kein eindeutiges Bild. Da sind Lücken und offene Fragen und Widersprüche, denn jeder berichtet aus seiner oder ihrer subjektiven Perspektive. Das klingt verwirrend, ist es aber nicht. Katja Apekina behält immer den Überblick und alle Fäden in der Hand. Keinesfalls passt das Etikett Familienroman, denn auch wenn es in diesem Roman um eine Familie geht, so hat er doch nichts damit zu tun, was man normalerweise darunter versteht. Hier haben zwei Menschen Kinder bekommen, die das besser hätten sein lassen sollen, denn sie versagen als Eltern auf allen erdenklichen Ebenen. Je tiefer das Wasser, ist das feinfühlige, aber gnadenlose Psychogramm einer kaputten Familie, einer kaputten Künstlerfamilie. Doch die Kunst ist es schließlich auch, die May rettet. Ihr Weg zurück ins Leben.
Ich kann diese Phase in meinem Leben nur verarbeiten, indem ich sie in Kunst transformiere. Ich benutze Puppen, baue winzige Kulissen und engagiere Schauspieler für die Off-Stimmen. Jeder Film versucht, meine subjektive Erfahrung nachzustellen und zu zeigen, wie es war, von dieser Liebe zu meinem Vater verzehrt zu werden.
Kunst ist ein Messer. Du musst bluten, sagt eine Kuratorin zu May. Und das Mädchen nimmt sich diesen Rat zu Herzen und rechnet als gefeierte Fotografin und Filmemacherin mit ihrem Vater ab. Kunst und Manie gehören oft zusammen. Dafür gibt es unzählige Beispiele. Der wahnhafte, dunkle Sog macht große Werke oft erst möglich, wenn auch auf Kosten anderer. Wer damit nichts anfangen kann, wird das Buch als zu verstörend beiseite legen und verpasst damit einen überraschenden, extrem starken Roman, der lange im Kopf bleibt.
Das sagt Theresa Hübner über das Debüt der Amerikanerin Katja Apekina, Je tiefer das Wasser, erschienen im Surkamp Verlag. Was ich brauche, das ist halt gehen, sagt der Lyriker Norbert Hummelt, wenn es ums Schreiben geht. Zu Hause fällt ihm nichts ein. Er muss raus. Zu Fuß, aufs Fahrrad oder in den Zug. Ohne Bewegung keine Ideen. Die kommen erst, so sagt er, beim absichtslosen Stolpern durch die Welt. Viele preisgekrönte Lyrikbände sind so entstanden. Jetzt ist Norbert Hummels neuer Gedichtband Sonnengesang erschienen, der sich in der romantischen Tradition bewegt und die vielfältigen Erscheinungen der Natur feiert. Von der Ringeltaube bis zum Flieder. SWR2-Literaturkritiker Carsten Otte stellt ihn vor.
Schon der Titel des Gedichtbandes ist als lyrische Referenz und poetischer Rahmen zu verstehen. Sonnengesang nennt Norbert Hummelt seine 6 Zyklen und erinnert damit an Franziskus von Assisi, der an seinem Lebensende, nämlich im Winter 1224-25, ein gleichnamiges Gebet geschrieben hat, das die Schönheit der Schöpfung feiert. Assisis mittelalterliche Hymne auf die von Gott erschaffene Natur gilt als das älteste Zeugnis der italienischen Literatur und der Dichter Norbert Hummelt fühlt sich dem berühmten Cantico delle Creature, dem Loblied auf die göttlichen Geschöpfe, sprachlich und inhaltlich verbunden. So treten in den ersten Gedichten vor allem die Tiere des Himmels auf. Große und kleine, Libellen, Mauersegler, Adler. Den Auftakt aber macht die Ringeltaube.
Die Ringeltaube war es, die mich weckte in der Stille. Vor der ersten Bahn rief sie nach mir mit ihrer hohlen Stimme, wie ich sie vor der weißen Wand vernahm.
Mögen sich Rhythmus und Binnenreim in den ersten Zeilen noch nicht aufdrängen, auch weil der Zeilensprung den semantischen Zusammenhang aufbricht, lässt sich aber schon im Eröffnungsgedicht eine Art poetisches Programm erkennen. Hier stellt sich ein lyrisches Ich vor, das von der Natur gerufen wird, um Flora und Fauna zu preisen, und zwar in einer Formensprache, die dem historischen Rondo näher ist als der lyrischen Moderne. Die Wiederholung der Strophe in leicht abgewandelter Form am Schluss des Gedichts macht diesen Rückgriff auf die Tradition noch einmal deutlich.
Die Ringeltaube war es, die mich weckte, wie ich sie vor der weißen Wand vernahm, rief sie nach mir mit ihrer hohlen Stimme in der Stille vor der ersten Bahn.
Mit den Vögeln fliegen wir bald zu den Menschen und zum Schönsten der menschlichen Natur, also der Liebe. Flüchtige und vogelleichte Momente fangen die Gedichte ein. Berührungen sind nur kurz, der emotionale Nachklang umso eindrücklicher.
Rausch weiter, bleib, verlass mich nicht. Jetzt bin ich voll von dir und von dem Rauschen schwer und weiß mein Leben ohne Rausch nicht mehr.
Wir müssen uns Norbert Hummelt als Dichter mit einem enormen Bewegungsdrang vorstellen. Daheim hat er mal in einem Interview gesagt, fallen ihm keine Gedichte ein. So schickt er auch sein lyrisches Ich ständig auf Reisen. Mal besuchen wir den Englischen Garten in München, dann wieder die Friedrichstraße in Berlin oder einen grauen Platz in Köln. Draußen in der Natur, die auch eine vom Menschen beschädigte sein kann, blüht der Poet im wahrsten Sinne des Wortes auf. Blumen säumen seinen Weg, und wenn er den Duft der Blütenpracht sucht, entdeckt Norbert Hummelt auch die komischen Seiten seiner lyrischen Lustwanderungen.
Ich wusste gar nicht, dass es den Flieder noch gibt. Er stand da und blühte, als sei nichts geschehen. Über den Zaun, die Zäune schäumte er und überschäumte, als ich den Weg bei den Gärten ging. Mir fiel ein, dass sich Flieder auf Wieder reimt und es vielleicht kein Wunder sei, dass ich ihm hier begegnet war, auf meinem stillen Weg bei den Gärten.
Tatsächlich sprachspielt Hummelt ein paar Zeilen später mit einem Wiedersehen, Fliedersehen, als habe die florale Üppigkeit alle Gefühle, Gedanken und Gedichte erst möglich gemacht. Wie Hummelt auf kleinem Raum Liebesmomente und Naturbeobachtungen verschränkt, wie er Lichtstimmungen mit religiösen und literarischen Themen verbindet, zeigt seine Fähigkeit zur poetischen Reduktion. Erstaunlich nur, wie blass die Angebetete bleibt. Als interessiere sich das lyrische Ich nicht ernsthaft für das umworbene Du, jedenfalls nicht so sehr wie fürs allgegenwärtige Flattervieh. So kommen nach Frühlingslicht und Sommersonne zwangsläufig die dunkleren Tage und düsteren Stimmungen. Nachts wird von Dämonen geträumt, die Liebe hat ihren Zenit überschritten. Bald schon liegt das schwarze Kleid nicht nur im Dunkel der Kommode, sondern ist schon auf dem Weg zu dir. Es sind durchaus bekannte Szenen, die Hummelt in seinem Sonnengesang einfängt. Was keineswegs heißt, er mache es sich in der lyrischen Mottenkiste bequem. Im Gegenteil, den Weg dieses Dichters beschreiten heute nur noch wenige, und zwar formal wie inhaltlich. Von seinem Seelenverwandten Franz von Assisi aber unterscheidet sich Hummelt dann doch, mag er selbst im Totenamt, wenn es nur hell und still ist, keinen Glauben mehr finden.
In dieser Stunde glaubte ich an nichts. Vor schierem Übermaß der Helle in der Altenheimkapelle, in dieser ungeplanten Stille, die anhielt bis zum ersten Orgelton.
Ein Licht am Abendhimmel erweist sich im Schlussgedicht als Raumstation, die viel heller leuchtet als ein Stern. Dem Sonnensänger, der im Gegenlicht das Glück fand, bleibt nur noch Ratlosigkeit. Kann nichts machen, kann nicht ruhen, Hunde und Wolken haben zu tun, heißt es im lakonischen Spott, der irgendwie auch beruhigend ist. So geht es eben weiter im auch lyrischen Weltlauf der Jahreszeiten. Kaum ist der winterliche Klagegesang beendet, denkt man mit Hummelt schon wieder an die Ringeltaube und die nächsten Frühlingsgefühle. Es lohnt sich, die Gedichte in Sonnengesang nach einer ersten Lektüre gleich noch einmal zu lesen, auf das sich ein sprachlicher Lichtrausch einstellt, der sich im Freien so richtig entfalten kann. Dieser Dichter lädt zum Spaziergang ein, denn mit Norbert Hummelt wird man die zerbrechliche Schönheit der Natur noch einmal mit anderen Augen sehen.
Die Lektüre zum Frühlingsspaziergang, empfohlen von Carsten Otte. Sonnengesang, Gedichte von Norbert Hummelt, erschienen bei Luchterhand. Informationen zu allen Büchern, die wir heute in der Sendung vorgestellt haben, gibt's auch im Netz unter swr2.de und in der swr2-App. Dort können Sie unsere ganzen Literatursendungen auch nochmal nachhören oder als Podcast abonnieren. Hier geht es nach den Nachrichten gleich weiter mit dem Hörspiel Satomis Geheimnis von Jonas Rothländer. Und das war das Lesenswert-Magazin. Die Musik kam heute von der schwedischen Band Coop und dem Album Coop Islands. Am Mikrofon war Anja Höfer. Technik Torfinn Iversen. Bleiben Sie optimistisch und lesen Sie wohl.
Hello, my love. It's getting cold.